Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Scharfen Welle, unserem Epilepsie-Podcast aus Bonn. Heute sind wir wieder zu zweit im Studio. Professor Dr. Rainer Sorges, der Klinikdirektor und Chefarzt unserer Klinik und Poliklinik für Epileptologie am Universitätsklinikum Bonn. Hallo Rainer.
Hallo Simone.
Ja, und wir machen heute eine ganz besondere Folge und beziehen uns dabei auf eine Veranstaltung, die am 28. Oktober hier bei uns, nicht in unserer Klinik, aber in einem großen Hörsaal auf dem Gelände des UKB stattgefunden hat. Und zwar das dritte Bonner Epilepsieforum, eine Patientenveranstaltung oder auch Veranstaltung für Angehörige und an Epilepsie Interessierte, die wir zusammen ausgerichtet haben mit dem Landesverband NRW der Deutschen Epilepsievereinigung. Die waren die hauptamtlichen Organisatoren und wir haben das Programm beigesteuert. Ja, das war toll, dass diese Veranstaltung findet alle 2 Jahre statt. Und auch wir, die Scharfe Welle, waren mit einem Stand vor Ort. Rainer, was haben wir gemacht am Bonner Epilepsieforum?
Ja, die Veranstaltung ist gedacht als alle 2 Jahre stattfindende Informationsveranstaltung für Patientinnen, für Laien, die an Epilepsien erkrankt sind oder Angehörige. Und die organisieren wir in der Regel mit einer Selbsthilfevertretung. Und hier haben wir dieses Jahr und auch hoffentlich in den kommenden Jahren mit dem Landesverband NRW der Deutschen Epilepsievereinigung zusammengearbeitet und auch mit dem Thomas Porschen, der Selbsthilfe und medizinische Fachbetreuung im Land NRW vorgestellt hat. Und da kommen wir auch gleich schon zum Programm. Das war der eine Programmpunkt. Und dann haben wir aus dem großen Potpourri aus verschiedenen Themen dieses Jahr in den Vordergrund gestellt die Frage, wie kann man eigentlich Epilepsien außer mit Medikamenten noch behandeln? Und da wollten wir informieren über neue und bewährte Neurostimulationsverfahren, also diese Hirnschrittmachertherapien, da gibt es neuere Entwicklungen. Dann haben wir, und das ist etwas, was wir häufig gefragt werden von Patientinnen und Patienten, über Schlüsselloch-OP-Verfahren oder minimalinvasive Verfahren gesprochen, also zum Beispiel über die sogenannte Radiofrequenzthermokoagulation, die Laserablation und Ultraschall, wie das eventuell Epilepsien heilen kann. Und zum Abschluss haben wir dann über neue Medikamente gesprochen, die in den letzten 2, 3 Jahren zugelassen wurden. Und vielleicht einer der Höhepunkte war dann zum Abschluss das freie Forum, wo alle Teilnehmenden dann offen Fragen stellen konnten.
Genau, und diese Fragen habe ich mir notiert. Und wir haben aber zusätzlich noch an unserem Scharfe Welle-Stand, wir waren dort vertreten und haben mit Patientinnen und Patienten und Angehörigen gesprochen. Und an diesem Stand haben wir auch noch Fragen eingesammelt. Und das mit dem Versprechen, dass wir in der nächsten Podcast-Folge, also jetzt, diese Fragen beantworten. Und ja, das war toll, das hat Spaß gemacht. Einige von den Zuhörern sind vielleicht jetzt auch dabei und hören uns zu und warten schon ganz gespannt auf diese Folge und auf ihre Frage. Und die allererste Frage, die uns gestellt wurde, und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ich habe die beantwortet, bin mir aber im Nachhinein gar nicht mehr sicher, ob ich die richtig beantwortet habe. Und das kannst du jetzt nochmal deutlich machen, Rainer. Die erste Frage kam von Christoph und er hat uns gefragt, was bedeutet eigentlich Poliklinik? Und der Name unserer Klinik ist immer so lang, Klinik und Poliklinik für Epileptologie. Was bedeutet Poliklinik?
Poliklinik bedeutet in unserem Zusammenhang einfach nur Ambulanz. Wir haben eine im Erdgeschoss befindliche Ambulanz, wo Patientinnen und Patienten dann zur Sprechstunde vorbeikommen und anschließend wieder nach Hause gehen. Und das ist im Gegensatz zur Klinik mit der Station, die eigene Betten hat, wo man dort eben auch schläft. Also Klinik und Polyklinik für Epileptologie heißt eigentlich Bettenstation, also Klinik mit Bettenstation und Ambulanz für Epileptologie.
Super, da bin ich froh. Dann habe ich unserem Gast annähernd richtige Antwort gegeben. und dann haben wir die weiteren Fragen, die sich eben an verschiedenen Stellen an diesem Tag angesammelt haben, haben wir versucht, ein bisschen zu clustern, um die jetzt thematisch sinnvoll hier abzuhandeln. Und die ersten Fragen beziehen sich auf die Auslöser von tonisch-klonischen Anfällen. Wilfried hat gefragt: Ein Grau-Mal-Anfall, also ein tonisch-klonischer Anfall, kommt nach unserer Erfahrung nicht aus dem Nichts. Meist gibt es vorher psychische Belastungen, die stressen. Inwieweit wird hier ein Ansatz verfolgt, an diesem Punkt eine Behandlung oder Beratung anzusetzen?
Also, was ich damals geantwortet habe und jetzt auch hier antworte, ist, dass es für die große Gruppe an Betroffenen mit Epilepsie diese festen Verknüpfungen zwischen Stress und psychischen Belastungen und Auftreten von Anfällen nicht gibt. Wohl aber für einzelne Betroffene kann dies vorkommen. Man kann das aber nicht so genau erklären. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn jemand emotional oder psychisch stark gestresst wird, wobei man dann wieder definieren müsste, was bedeutet hier eigentlich Stress, dann können eben in solchen Fällen häufiger oder leichter Anfälle auftreten. Hier wird aber, weil das eben in Summe sehr selten ist für die große Gruppe der Menschen mit Epilepsie, kein klarer Behandlungs- oder Beratungsansatz erfolgen können. Denn Stress in verschiedenen Formen gehört leider zum Alltag von uns allen. Und gefühlt, wenn jemand einen Anfall hatte und man fragt am nächsten Tag, gibt es möglicherweise Auslöser, dann wird häufig Stress genannt. Aber wenn man ehrlich zu sich ist, dann hat man fast jeden Tag Stress, aber nicht jeden Tag einen Anfall. Deswegen ist die Verknüpfung zwischen Stress und Auftreten von tonisch-klonischen Anfällen kein starker Zusammenhang. Es gibt wohl Ideen, dass man beispielsweise solche Feedback-Entspannungsverfahren entwickelt, um das Auftreten von Anfällen insgesamt zu verringern. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, dass wir hier von der medizinischen Beweislage noch einiges aufzuarbeiten haben. Also das ist sicher noch kein etabliertes Verfahren.
Also das heißt auch, dass man jetzt Menschen mit Epilepsie nicht sagen würde, also sie sollten auf jeden Fall ihr Stresslevel reduzieren. Also das wäre quasi ein Rat, der auf alle Menschen mehr oder weniger zutrifft oder eben auch nicht.
Ja, fürs Wohlbefinden vielleicht schon, aber nicht, um die Anfälle zu kontrollieren.
Genau, ja.
Und im Einzelfall kann das eben schon der Fall sein, wie vielleicht bei Wilfried, aber das kann man jetzt für die große Gruppe eben nicht festhalten.
Ja, im Anschluss daran eben auch so eine ähnliche Frage: Wie kann geprüft oder untersucht werden, wo oder an welcher Stelle die Ursache für epileptische Grand-Mal-Anfälle im Körper sowie außerhalb, also außerhalb des Körpers wären ja dann wieder externe Faktoren wie Stress, liegen und herkommen können?
Ja, wobei man hier vielleicht nochmal unterscheiden muss, also die Ursache und der Auslöser, das sind unterschiedliche Dinge. Ah. Jemand, der eine Epilepsie hat, also dessen Gehirn dazu neigt, epileptische Anfälle zu erzeugen, der kann verschiedene Ursachen dieser Erkrankung haben. Also darüber hatten wir schon mal gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, zum Beispiel Veränderungen im Gen oder in den Genen, also in der Erbsubstanz, oder hat vielleicht Hirnschädigung durch Unfälle, durch Schlaganfälle, Entzündungen und so weiter oder Hirnaufbaustörungen, die angeboren sind. Und das ist die Ursache der Epilepsie. Und als Auslöser würde man dann irgendein Ereignis oder einen Reiz formulieren, der dazu führt, dass dieses Gehirn einen epileptischen Anfall erzeugt. Und wie gesagt, für diese Auslöser gibt es, also zumindest was den Stress angeht, keine klaren Belege.
Ja, und untersuchen oder prüfen kann man das auch nicht, ne?
Meines Wissens nach nicht. Die Ursachen der Epilepsie, die kann man natürlich mit den gängigen Verfahren herausfinden, also mit der Aufzeichnung der elektrischen Hirnaktivität per EEG oder den Aufbau und das Aussehen des Gehirns durch diese kernspintomografischen Aufnahmen. Aber wie gesagt, dadurch findet man die Ursachen heraus und nicht die Auslöser.
Ja. Zwei weitere Fragen von Marisa, im Prinzip in die identische Richtung, nur bezogen auf fokale Anfälle eben auch. Also gibt es Aussagen über Belastung durch beruflichen Stress und fokale Anfälle? Und sie fragt auch, ob abendliche Erschöpfung in Zusammenhang mit fokalen Anfällen stehen kann.
Ja, das sind alles sehr interessante Fragen, die wahrscheinlich auch auf der eigenen persönlichen Einschätzung beruhen. Aber wie gesagt, für die große Gruppe kann man diese Zusammenhänge zwischen beruflichen Stress, fokale Anfälle oder abendliche Erschöpfung also nicht klar in Zusammenhang bringen. Was man wohl kann, ist einen Zusammenhang herstellen zwischen jemand, der vielleicht psychischen Stress hat und dadurch schlecht schläft und die Schlafqualität abnimmt. Denn ein Auslöser für oder ein Risikofaktor für das erleichterte Auftreten von Anfällen ist eben schlechte Schlafqualität und Schlafentzug. Und über diesen Zusammenhang könnte man sich das manchmal vorstellen.
Ja, dazu haben wir nachher noch tatsächlich einen O-Ton, denn da sprechen wir noch drüber. Ja.
Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen weiter weggehen, was Auslöser angeht und Stress, sondern nochmal allgemein sagen, es gibt schon Auslöser für Anfälle, die genauer definiert sind. Dann handelt es sich in der Regel aber um eher solche physikalischen Reize, also zum Beispiel Fotosensibilität, wo der Betroffene sensibel auf bestimmte Lichtreize reagiert mit Erzeugung epileptischer Anfälle. Das ist ja bei besonderen Formen dieser genetischen, generalisierten Epilepsien der Fall. Also diese Fotosensibilität oder auf Fotostimulation ausgelöste Anfälle. Und dann gibt es auch seltene Formen von sogenannten Reflexepilepsien, wo man beispielsweise durch bestimmte Verhaltensweisen Zähne putzen oder Druck auf bestimmte Körperteile epileptische Anfälle auslösen kann. Das sind aber wirklich sehr, sehr seltene Fälle.
Als nächsten Themenkomplex hätten wir die Frage nach der Vorhersage oder die Warnung vor Anfällen. Und dazu möchte ich dir gerne einen O-Ton von Helga vorspielen, die uns diese Frage beim Bonner Epilepsieforum eingesprochen hat. Hier kommt Helga.
Ja, ich bin auf der Suche nach einem guten System, Smartwatch, andere Watch, was auch immer, was mir dabei hilft, frühzeitig einen Anfall zu erkennen. Vor allen Dingen, weil ich vor kurzem einen klonisch-tonischen hatte und aber natürlich deswegen nicht mehr Auto fahre, aber gerne mir zumindest mit einigermaßen gutem Gefühl die Fähigkeit erhalten möchte, Fahrrad zu fahren. Sprich, wenn was kommt, dass ich genug Zeit habe, um runterzusteigen und nicht mitten vor ein Auto zu fallen. Und da bin ich einfach ein bisschen, also Neurologe konnte mir keine eindeutige Einschätzung geben. Und wenn man im Internet guckt, es gibt einfach sehr viel. Aber ich habe irgendwie noch nicht das gefunden, wo ich sagen würde, das macht genau das, was ich brauche. Also zu einer ausreichenden Verlässlichkeit. Ich weiß, dass das nicht 100% sicher ist. Eine gewisse Restunsicherheit immer bleibt. Aber also das, was man an Sicherheit sich dadurch schaffen könnte, würde ich mir gerne genehmigen, sozusagen. Da wäre ich ganz, ganz begeistert, wenn es da irgendwie, das sind die drei besten Produkte und wenn man die Art von Epilepsie hat, wenn die das, das würde mir wahnsinnig helfen. Ja. Danke.
Ja, was sagst du dazu? Helga möchte ein Device, ein Gerät, eine Uhr mit der sie gewarnt wird vor bevorstehenden, insbesondere tonisch-klonischen Anfällen.
Ja, Helga spricht hier was ganz, ganz Wichtiges an und das ist auch einer der Gründe, warum wir darüber auch einen Podcast planen zu solchen Geräten, den wir dann in der Folge auch ausstrahlen werden. Also die Frage, gibt es irgendwelche mobilen, kleinen, tragbaren Geräte, die einem davor warnen, dass ein Anfall kommt oder ihn, wenn er eingetreten ist, frühzeitig erkennen? Und dazu kann ich bislang allerdings nur noch nicht Optimistisches verkünden. Was können wir mittlerweile? Wir haben verschiedene Geräte, Handgelenksensoren oder solche EKG-Patches, also solche Klebeelektroden, die die Herzaktivität aufzeichnen. Und was können die? Die können in der Regel entweder große tonisch-klonische Anfälle messen durch die Bewegung, durch die rhythmischen. Unterscheidet man eben Alltagsaktivitäten von solchen tonisch-klonischen Anfällen. Oder was man eben auch messen kann, eben über die Aufzeichnung der elektrischen Herzaktivität per EKG. Und dann gibt es auch eine Reihe von Handgelenkssensoren, die per sogenannter Photoplethysmographie funktionieren, also die Pulsrate bestimmen können über Licht, was durch die Haut aufgenommen wird und wieder abgegeben wird. Und mit diesen Sensoren kann man die Herzaktivität messen, die bei epileptischen Anfällen auch früh hochgeht. Also auch bei fokalen, also kleineren Anfällen, geht diese Herzrate relativ früh hoch. Und das wäre vielleicht etwas, was als Frühwarnsystem für größere epileptische Anfälle funktionieren könnte. Das ist aber in dieser Form noch nicht klinisch geprüft. Das heißt, so ein Frühwarnsystem könnte man jetzt noch nicht empfehlen. Das ist auch noch nicht erhältlich. Was aber erhältlich ist, sind solche Handgelenks- und Oberarmsensoren, die die tonisch-klonischen Anfälle eben erkennen können. Dann sind sie aber schon mitten im Anfall mit Bewusstseinsstörung und können sich nicht mehr schützen vor einem Sturz. Und die kann man auch schon kaufen, beziehungsweise auf Rezept erhalten.
Ja, aber das heißt, also was Helga sich vorstellt, dass sie halt wirklich zum Beispiel beim Fahrradfahren kurz vorher gewarnt wird und dann eben noch Zeit hat, sich in Sicherheit zu bringen, sowas gibt es eigentlich nicht im Moment.
Also zumindest nicht in irgendeiner Form käuflich erhältlich.
Und in der Fragestunde gab es auch zu diesem Thema eine Frage, die eher genereller formuliert war. Also kann man tonisch-klonische Anfälle vorhersagen? Also vielleicht über irgendwas anderes und nicht über ein Device?
Ja, das wäre auch wieder die Frage. Also Vorhersage meint man wahrscheinlich, ob man irgendwelche Körpersignale messen könnte, die darauf hinweisen, dass in den nächsten 1 bis 12 Stunden beispielsweise ein tonisch-klonischer Anfall auftritt oder das Risiko höher ist. Mhm. Und tatsächlich sind solche Handgelenkssensoren derzeit in Prüfung, die verschiedene Körpersignale messen, eben den Puls über diese Photoplethysmographie, die Bewegung, die Körpertemperatur. Und da gibt es zumindest bei einer kleineren Gruppe von Patientinnen und Patienten ganz gute Ergebnisse. Aber der Nachteil ist, dass diese Geräte bislang noch nicht prospektiv geprüft wurden. Das bedeutet, es gibt ein Gerät, es gibt eine Methode, mit der man diese Körpersignale messen kann. Und diese Warnung, dass ein Anfall kommen könnte, geschieht in Echtzeit. Das gibt es nicht, sondern das sind alles retrospektive Untersuchungen. Das heißt, die Daten werden sozusagen zurück in der von der Vergangenheit aufgezeichnet, ausgewertet. Und das ist ein großes methodisches Problem, weil diese Methoden, die man zum Erkennen dort anwendet, die lernen halt nur auf diesen Daten, die individuell bei einzelnen Patientinnen und Patienten gewonnen wurden. Und wir wissen nicht, ob die auch bei anderen Patientinnen und Patienten funktionieren in der Zukunft. Also nein, das gibt es noch nicht erhältlich, aber solche Warnsysteme sind in Entwicklung.
Eine weitere Frage aus der Fragestunde, die auch dazu passt. Du hast gerade schon gesagt, dass diese Faktoren, die eventuell einen Anfall vorhersagen könnten, von Patientin zu Patient unterschiedlich sind. Und das sind ja dann, so ist es wahrscheinlich auch mit Risikofaktoren, oder? In der Fragestunde wurde gefragt, sind die Risikofaktoren für das Auftreten von epileptischen Anfällen immer individuell?
Ich würde sagen, die Konstellation ist immer individuell. Also manche reagieren vor allen Dingen auf stärkeren Alkoholkonsum, andere auf Schlafentzug, wiederum Dritte, wenn diese Dinge in Kombination auftreten. In Summe würde ich sagen, ja, dass die Risikofaktoren sind für den Einzelnen natürlich individuell. Für die große Gruppe gibt es aber schon Risikofaktoren, die man eben identifizieren kann. Und das sind eben beispielsweise Schlafentzug bei bestimmten Formen der Epilepsie oder auch diese sogenannte Photosensibilität oder stärkeren Alkoholkonsum.
Dann erinnere ich mich und du sicherlich auch, dass in dieser Fragestunde tatsächlich eine ganze Weile diskutiert wurde über Erfahrungen, die mit Epilepsiehunden gemacht wurden und auch an der Stelle verbunden mit der Hoffnung, dass solche Hunde Anfälle voraussagen können ihrer Besitzer. Und das wurde dann es wurde eigentlich nicht bestätigt. Also da wurde eine Erfahrung geteilt, dass das nicht funktioniert hat. Was weißt du über den Einsatz von Epilepsiehunden? Ich weiß, du hast selbst einen Hund. Würdest du Menschen mit Epilepsie oder Familien, in denen Menschen mit Epilepsie sind, empfehlen, einen Hund zu haben? Und wenn ja, warum?
Also ich glaube prinzipiell, dass Haustiere und auch Hunde dazu geeignet sind, die Lebensfreude zu erhöhen, auch in den Familien. Und Hunde haben halt auch, bringen eine tolle Dynamik rein. Jetzt aber zur Frage, ob ich glaube, dass Hunde in der Lage sind, Anfälle vorherzusagen. Ich persönlich glaube das nicht. Und es gibt auch keine systematischen klinischen Studien oder Studien, die man in irgendeiner Form prospektiv, also in die Zukunft gerichtet, durchgeführt hätte. Wir wollten oder wir hatten eine ähnliche Studie mal geplant bei Familien mit Epilepsiehunden kurz vor der Corona-Zeit. Und dann ist es irgendwie nicht mehr weiter verfolgt worden. Was ich allerdings glaube, ist, dass Hunde erkennen, dass ein Familienmitglied oder ihr Herrchen, Frauchen, das sagt man, glaube ich, nicht mehr, ne?
Doch, das kann man sagen.
ihr
Chef.
Der Chef. Chefin einen Anfall hat. Ich glaube schon, dass sie das erkennen können und deswegen auch sinnvoll ist, gerade wenn zum Beispiel jemand alleine lebt oder alleine schläft, weil ich glaube, dass gerade nach tonisch-klonischen Anfällen, wenn man in dieser Phase der Bewegungslosigkeit nach dem Anfall im Bett liegt, dass Körperkontakt zum Beispiel durch den Hund, der an die Brust geht oder vielleicht ins Gesicht, das Gesicht ableckt, dass man durch diesen körperlichen Reiz auch wieder beispielsweise schneller zu sich kommt oder dass ein Hund natürlich auch bellen kann und auf sich aufmerksam machen kann, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da gibt es tatsächlich auch Untersuchungen zu, systematische, kontrollierte Studien, dass Hunde den Körpergeruch von jemandem, der einen großen, also einen tonisch-klonischen Anfall hatte, unterscheiden können von der Schweißproduktion, die stattfindet durch eine starke sportliche Aktivität. Also ich glaube schon, dass Hunde das gut
aber
erkennen können.
Auch hier wieder rückwirkend, also wenn der Anfall stattgefunden hat und nicht vorher schon.
Ein Vorhersagen, ja. Daran glaube ich nicht. Ich würde gerne daran glauben und bin jederzeit bereit, wenn jemand eine Konstellation zu Hause hat, wo er meint, dass ein Epilepsiehund das erkennen kann, dann kontaktieren Sie mich bitte und dann können wir versuchen, rauszufinden, ob das wirklich so ist.
Ja, das ist doch mal ein guter Aufruf für ein interessantes Experiment. Gut, also abschließend kann man zum Thema Hund sagen, du empfiehlst jedem einen Hund, vor allem, weil er einfach generell auf so vielen Ebenen gut tut.
Genau.
Genau. Ja, dann haben wir tatsächlich sehr, sehr viele Fragen, vor allem in der Fragestunde besprochen, zum Thema Therapie. Und Therapie war ja auch ein großes Thema in den Vorträgen, die beim Bonner Epilepsieforum stattgefunden haben. Ich fange mal an. Also eine Frage war, gibt es Untersuchungen dazu, welche Medikamentenkombinationen bei welchen Epilepsiearten besonders gut wirken? Also kann man das sagen, dass bestimmte Kombis an Medikamenten bei bestimmten Epilepsiearten funktionieren?
Also ich befürchte, dass es hier sehr, sehr wenige kontrollierte klinische Studien zugibt. In der Regel wissen wir, dass beispielsweise Valproinsäure mit Lamotrigin bei verschiedenen Epilepsiearten gut wirksam ist. Ob das jetzt besser wirksam ist als irgendeine andere Kombination, ist nicht verglichen worden, aber die beiden wirken eben sehr gut zusammen. Und dann weiß man, dass andere Medikamentenkombinationen vielleicht gut wirksam sind, aber nicht gut vertragen werden. Also wenn man beispielsweise sogenannte Natriumkanalblocker in höherer Tagesdosis miteinander kombiniert, dann ist das Risiko von Nebenwirkungen wie Doppelbilder, Schwindel, Übelkeit, Gangstörung, die ist eben etwas höher. Aber es gibt jetzt keine richtigen, großen, kontrollierten klinischen Studien dazu.
Ja, ein weiteres Thema zu den Therapien ist das Thema bzw. der neue Wirkstoff, oder ich weiß gar nicht, wie neu er ist, das kannst du ja vielleicht gleich mal sagen, Cannabidiol, mit dem vielleicht der ein oder andere auch nicht so sehr Medikamentenwirkungen verknüpft, sondern mit Cannabis eben auch andere Wirkungen. Insofern ist das, glaube ich, für viele ein sehr interessantes Medikament. Und da war eben die Frage, welche Nebenwirkungen hat Cannabidiol und auch die Frage, ob man Cannabidiol in einer Kombinationstherapie mit anderen Arzneimitteln verwenden kann.
Also erstmal vielleicht die gewünschte oder eine erfreuliche Nebenwirkung, zum Beispiel das Gefühl des Highseins, das macht Cannabidiol nicht, sondern es ist tatsächlich wirksam gegen epileptische Anfälle. Die Nebenwirkungen, die sind, wenn man den Beipackzettel öffnet, der liest sich genauso wie die Beipackzettel von anderen Medikamenten. Es gibt ein paar Nebenwirkungen, die sind etwas häufiger. Also mit Nebenwirkungen meint man, es gibt ja auch positive, aber jetzt die negativen Nebenwirkungen oder auch Störwirkungen genannt. Zum Beispiel Müdigkeit, Schwindel kommt häufiger vor. Mit häufiger meine ich so bei mindestens jedem Zehnten, der das einnimmt. Beschwerden Magen-Darm-Bereich, also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Das hat wahrscheinlich was mit der Darreichungsform zu tun, weil das ja in so einer öligen, in so einem Saft mit Öl oder in Kapseln mit Öl eingenommen werden muss.
Also da macht eigentlich der Träger die Nebenwirkung.
Genau. Ja. Ja, und natürlich darf man es nur in Kombinationstherapie anwenden, also nur zur Zusatztherapie zugelassen. Cannabidiol ist.
Also es ist nicht nur möglich, sondern es muss quasi kombiniert werden.
Genau. Und da muss man eben beachten, dass Cannabidiol auch in Wechselwirkung gehen kann, vor allen Dingen über die Auswirkung auf die Leber. Also es kann Effekte auf Medikamente haben, die man so schon einnimmt, indem beispielsweise die Blutspiegel des anderen Medikaments oder die Blutspiegel der anderen Medikamente hochgeht, andere können runtergehen. Also Cannabidiol ist definitiv ein Medikament, was über die Leber auch auf andere Medikamente einwirken kann. Das ist aber insofern kein Problem, als dass viele neuere Medikamente auch machen. Und wir wissen über diese Wechselwirkungen und beziehen die auch in der Planung, also wie dosiert man Cannabidiol auf und was macht man mit den anderen Medikamenten, das beziehen wir in diese Medikamentenplanung ein, sodass man da keine Angst haben muss, dass die Nebenwirkungen sehr störend werden.
Gefällt Ihnen diese Folge? Haben Sie Fragen dazu oder zu einem anderen Thema? Möchten Sie uns Feedback geben? Dann schreiben Sie uns per Mail an scharfe.welle@ukabon.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Zum Thema neue Medikamente gab es eine weitere Frage, über die, wenn ich mich recht erinnere, auch relativ lang diskutiert wurde in dieser Fragestunde, nämlich: Warum werden neue Medikamente häufig nur für seltene Erkrankungen zugelassen?
Das ist eine gute Frage. Das hat aber wahrscheinlich was mit Politik und mit der Pharmaindustrie zu tun. Dass also erstmal seltene Erkrankungen sind häufig sehr schwer und Betroffene haben eine stark eingeschränkte Lebensqualität. Und deswegen hat der Gesetzgeber hier auch ein vereinfachtes Zulassungsverfahren in die Wege geleitet. Das heißt, wenn eine Firma ein Medikament für eine seltene Erkrankung hat, dann muss man auch klinische Studien machen, aber die Medikamente werden schneller zugelassen und oft auch für einen höheren Preis.
Also das heißt, es ist schlicht und ergreifend für die Pharmafirmen schneller und einfacher und vielleicht sogar lukrativer, als ja, das Medikament tatsächlich auch zu testen bei häufigeren Epilepsieformen jetzt in unserem Fall?
Das würde ich so nicht sagen, sondern die Erkenntnisse bei seltenen Erkrankungen, die haben eben enorm zugenommen. Das steht so ein bisschen im Fokus der Wissenschaft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass deswegen auch so im Rahmen dieser Präzisionsmedizin eben ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist der Industrie. Über die andere Motivation kann ich mir kein Urteil leisten.
Ja, aber ist es denn, also ich glaube, Aufhänger war, dass das neue Medikament Fenfluramin, das beim Dravet-Syndrom zum Einsatz kommt. Besteht denn eine Chance, dass dann im Laufe der Zeit, also wenn Erfahrungen mit diesen neuen Medikamenten bei seltenen Erkrankungen gemacht werden, dass diese dann auch vielleicht nachträglich doch noch zugelassen werden?
Für andere Erkrankungen? Ja. Oder? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was auf jeden Fall passiert ist, dass wenn ein Medikament, was für seltene Erkrankungen zugelassen wurde und wenn wir in spezialisierten Zentren die Erfahrung gemacht haben, dass es gut wirksam ist, würden wir es ja im späteren Verlauf auch bei Menschen versuchen einzusetzen, die diese seltene Erkrankung nicht haben, weil wir davon ausgehen, dass diese Wirkung vor allen Dingen gegen die schwere Epilepsie oder die schweren Anfälle gezeigt wurde und wir uns natürlich auch erwarten, dass die Anfälle auch bei anderen Erkrankungen besser kontrolliert werden.
Und das würde dann zunächst in diesem, wie heißt das, Off-Label-Verfahren
ja.
passieren?
Ja, genau. Also Medikamente, die für eine spezielle Erkrankung zugelassen sind, das wäre dann innerhalb der Zulassung, also In-Label, und die außerhalb der Zulassung, das nennt man Off-Label.
Okay. Eine weitere Frage, die sicherlich für ganz, ganz viele Menschen mit Epilepsien interessant ist, kann man Medikamente weglassen, sollte man das ausprobieren, wenn man unter medikamentöser Therapie lange anfallsfrei ist?
Ja, das ist eine häufige Frage, auch in meiner Sprechstunde. Das hängt davon ab, was die Ursache der Epilepsie ist, was wir über die Langzeitprognosen wissen und auch, ob jemand tatsächlich anfallsfrei ist oder ob vielleicht die Tatsache, dass man alleine lebt, alleine schläft und Anfälle hat, die man nicht bemerkt, man in Wahrheit gar nicht anfallsfrei ist. Und die kurze Antwort darauf ist, ja, man kann das versuchen. Frage wann, zum Beispiel nach 10 Jahren und wie, indem man sich natürlich in besondere Hände gibt von Expertinnen und Experten, die sich mit Epilepsien besser auskennen. Und da würde ich auch empfehlen, dass man beispielsweise neben der Ursachenforschung nochmal EEG über 24 oder 48 Stunden macht, je nach Konstellation, um rauszufinden, ob erstens man tatsächlich anfallsfrei ist und zweitens, ob das Gehirn auch noch epilepsietypische Aktivität erzeugt. Und wenn es das tut, ist die Chance, dass man anfallsfrei bleibt, wenn man die Medikamente weglässt, nicht sehr hoch.
Mhm. Und ich glaube, du hattest auch in der Veranstaltung geantwortet, dass das auch immer so ein kleines Risiko birgt, weil wenn dann wieder Anfälle wiederkommen, ne, durch das Absetzen und man dann, selbst wenn man dann mit dem gleichen Medikament, das der Patient vorher jahrelang genommen hat, weitermacht, dass dann keine Garantie besteht, wieder anfallsfrei zu werden,
ja,
oder?
Das ist ein Phänomen, was wir nicht verstehen, aber das kann sein, dass man beispielsweise unter 400 Milligramm Lamotrigin seit 15 Jahren anfallsfrei ist und man nimmt das dann schrittweise raus und plötzlich kommen wieder Anfälle und man macht dieses Weglassen der Medikamente rückgängig und man erreicht keine Anfallsfreiheit mehr. Und wir haben keine Erklärung dafür. Wie häufig das ist, kann ich auch nicht sagen, aber das ist eine Beobachtung, die in Fachkreisen so bekannt ist.
Die nächsten beiden Fragen beziehen sich tatsächlich auf die Pharmakologie und die Bioverfügbarkeit und auf die Aufnahme der Medikamente in den Körper. Und zwar ist die erste Frage noch ein bisschen allgemeiner formuliert. Und zwar fragt jemand, kommt es bei den Tabletten, also bei Generika, also Wirkstoffe, die es von verschiedenen Herstellern gibt, auch auf die Zusammensetzung der Tabletten an, also auf die Zusatzstoffe und nicht nur auf den Wirkstoff, der ja gleich ist?
Ja, also ich mache es mal fest an einem Beispiel. Sagen wir mal, wir haben Levetiracetam von zwei Herstellern, von Firma A und Firma B. Und wenn auf den Tabletten 1000 Milligramm draufsteht, dann gehen wir davon aus, dass auch 1000 Milligramm in den Tabletten drin ist. Also der Wirkstoff ist in der Menge gleich vorhanden. Und die Frage ist aber, wenn ich das Medikament nun zu mir nehme als Tablette, habe ich nach einer Stunde etwa den gleichen Wirkspiegel im Blut. Und das nennt man so, das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit. Also was kommt tatsächlich im Körper an von der Tablette, die den gleichen Gehalt hat. Und da kann man sich als Patientin oder Patient sicher sein, dass der Gesetzgeber darauf achtet, dass nur solche Tabletten zugelassen werden, bei denen die Bioverfügbarkeit, also das Ankommen der Substanz im Blut, fast oder genau oder ein bisschen höher ist als das Originalpräparat. Und da gibt es so eine Grenze von plus minus 10%. Also wenn man das Originalpräparat mit von Levetiracetam mit den Herstellern A und B vergleicht, dann kann Hersteller A 10% weniger und Hersteller B 10% mehr Bioverfügbarkeit aufweisen und es würde trotzdem zugelassen werden. Die Bioverfügbarkeit darüber hinaus wird nicht zugelassen, weil man dann erwartet, dass die Schwankungen zwischen den einzelnen Tabletten zu hoch ist. Also ja, es kommt auch auf die Gesamtzusammensetzung, also die sogenannte Galenik des Medikaments an.
Das heißt, also dass man grundsätzlich sich nicht sorgen muss, wenn man mal, weil es zu Lieferengpässen kommt, ein Präparat eines anderen Herstellers nehmen muss. Aber ich glaube, wir haben auch darüber geredet, dass es gute Gründe dafür gibt, wenn möglich, bei dem Präparat zu bleiben, bei dem man von Anfang an war. Kannst du das nochmal sagen, was dafür die Gründe sind? Oder?
Ja, die Gründe sind, dass man im schlimmsten Falle ein Präparat einnimmt, was zum Beispiel 10% über dem Originalpräparat liegt. Also wir hätten dann anstatt 100 Originalpräparat kommt dann 110 im Blut an, also 110% im Vergleich zum Originalpräparat. Aber dieses Präparat ist plötzlich nicht verfügbar und ich muss auf ein anderes wechseln, was aber 10% weniger als das Originalpräparat hat. Also ja,
dann nur hat man schon 90%. Einen Unterschied von 20%.
Dann hätte man einen Unterschied von 20% im Blutspiegel. Und wenn man mit der Dosis, die man einnimmt, in so einen kritischen oder in einem kritischen Bereich liegt, wo man sowieso gerade nur über die Schwelle gekommen ist, anfallsfrei zu sein, dann hat man ein Problem. Dann könnte man tatsächlich zu wenig von diesem, von der Wirksubstanz im Blut bekommen. Und dann steigt das Risiko natürlich, dass man Anfälle hat. Deswegen sollte man schon, wenn man anfallsfrei ist, versuchen, Präparate immer vom gleichen Hersteller zu bekommen. Wir haben aber gleichzeitig auch zunehmend und seit etlichen Jahren schon das Problem der Lieferengpässe. Und da ist meine Empfehlung, wenn Sie Ihr übliches Präparat von Hersteller A nicht bekommen, dann entweder versuchen, das Originalpräparat zu bekommen. Und wenn das nicht funktioniert, irgendeins, was Sie bekommen, auf jeden Fall nehmen, ist besser als gar kein Präparat.
Ja. Ich wollte eigentlich, als ich nochmal nachgefragt habe, auf was ganz anderes hinaus, aber super, dass du das nochmal ausgeführt hast, dass es tatsächlich zu erheblichen Schwankungen kommen kann. Ich wollte eigentlich hinaus auf die Compliance. Ist es richtig, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Patientinnen und Patienten, denen quasi ermöglicht wird, immer das gleiche Medikament zu nehmen, dass die tatsächlich eine höhere Einnahmetreue haben?
Ja. Ja, man hat auch festgestellt, dass wahrscheinlich, wenn man vom Originalpräparat auf ein Generikum wechselt, dass häufiger wieder Anfälle auftreten in der Gruppe derjenigen, die das Generikum einnehmen müssen. Nicht etwa, weil die Substanz nicht gut wirksam ist, sondern weil die Tabletten nicht eingenommen werden, entweder nicht regelmäßig oder gar nicht, weil man natürlich auch an dem Präparat hängt, was man schon geraume Zeit nimmt, oder man traut dem Nachahmerpräparat weniger zu. Aber das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, medizinisch oder aus pharmazeutischer Sicht. Also das kann man ruhig, Generika ruhig nehmen. Und wir haben sogar in unserer Fachgesellschaft auch aufgenommen, dass man, wenn man eine Behandlung mit Tabletten beginnt, dass man womöglich auch Generika einsetzt und nicht die Originalpräparate. Das liegt nicht daran, dass die Originalpräparate besser sind und wir wollen die bessere Therapie vorenthalten, sondern dass die eben gleichwertig sind. Und deswegen kann man auch auf die Generika zurückgreifen.
Ja. Noch eine, ich würde sagen, Spezialfrage zur Medikamentenwirksamkeit. Da habe ich mir bisher tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es ist, finde ich, eine gute Frage, nämlich wirken Tabletten, wenn man sie durchbricht, also wenn die eine Bruchkante haben, die sind ja sonst schön glatt meistens an der Oberfläche, wirken die dann anders, dadurch, dass sie eine Bruchkante haben?
Also man muss da unterscheiden wieder zwischen Tabletten, die so einen Filmüberzug haben, die Filmtabletten, oder Tabletten, die eine Bruchkerbe haben. Wenn die eine Bruchkerbe haben, bedeutet das, dass man sie durchbrechen kann,
ja.
Und dass die Aufnahme und Wirksamkeit die gleiche ist, wie als würde man sie nicht durchbrechen. Manche machen das ja bei Tabletten, die sehr groß sind, mit einer Bruchkerbe, die werden dann in zwei Teile geteilt. Dann kann man das machen. Bei den Filmtabletten, die so einen Überzug haben, die soll man nicht teilen, die haben auch keine Bruchkerbe. Warum? Weil dieser Filmüberzug, der ist dazu da, den Wirkstoff gegen die Magensäure zu schützen. Und wenn Sie die durchtrennen oder also irgendwie mit einem Medikamententeiler in zwei Teile durchschneiden, dann müsste man davon ausgehen, dass nicht die gleiche Menge an Substanz im Körper ankommt.
Ja, also das heißt, Tabletten nur dann durchbrechen oder durchschneiden, wenn eine Bruchkerbe das vorsieht.
Genau.
Sehr gut. Eine weitere recht spezielle Frage zu Lamotrigin von Marisa. Kann Haarausfall im Zusammenhang mit einer Lamotrigin-Einnahme stehen?
Ja, kann es. Also es gibt eine Reihe von Störwirkungen, die haben wir eben ja schon kurz angesprochen. Und dazu gehört auch Haarausfall. Das ist aber keine häufige Nebenwirkung. Und wenn man über Haarausfall im Zusammenhang mit Medikamenten gegen Anfälle spricht, dann wird meist zuallererst Valproat oder die Valproinsäure erwähnt. Aber Lamotrigin kommt auch häufiger vor. Und das Schöne daran ist, dass dieser Haarausfall reversibel ist. Das heißt, wenn man die Tabletten dann, also wenn dieser Haarausfall ein relevantes Ausmaß annimmt, dann könnte man, wenn man die Valproinsäure oder das Lamotrigin gegen ein anderes Medikament austauscht, dann kommen die Haare wieder. Und der Mechanismus, der ist jetzt nicht gut verstanden, aber man vermutet, dass die Haare in so eine vorzeitige Ruhephase gehen. Und wenn die in Ruhephase gehen, dann heißt das eigentlich, die sterben ab und dann fallen die eben aus. Die gehen früher in diese Ruhephase durch die Medikamente.
Aber du sagtest gerade, das wird dann, wenn das Medikament keinen Einfluss mehr ausübt, wieder, dann wachsen sie auch wieder.
Ja.
Ja. Zum Schluss in diesem Therapie-Fragenkomplex gibt es noch zwei Fragen, die sich nicht mit medikamentöser Therapie befassen, sondern mit anderen Therapieformen. Zunächst zur Vagusnervstimulation, über die wir ja auch einen Vortrag gehört haben beim Bonner Epilepsie-Forum. Da kam die Frage aus dem Publikum in der Fragestunde, ob die Vagusnervstimulation über eine Aktivierung des Parasympathikus, das ist ja der beruhigende Anteil des vegetativen Nervensystems, ob das deshalb wirkt, weil quasi die Beruhigung aktiviert wird.
Also wie der Vagusnerv-Stimulator genau zur Besserung der Anfallskontrolle funktioniert, weiß man eigentlich nicht. Also der Vagusnerv-Stimulator ist ja so ein Schrittmacher, den man unter die Haut in einer Brusttasche implantiert und dann diesen Schrittmacher mit dem linken Vagusnerv am Hals verbindet. Und über diesen Vagusnerv gibt der Schrittmacher dann alle 5 Minuten, zum Beispiel 30 Sekunden, elektrische Impulse ab. Und das Besondere an dem linken Vagusnerv ist, dass er eben zu mehr als 80% Nervenfasern hat, die in Richtung des Gehirns ziehen und nicht etwa in Richtung des Herzens. Und man vermutet, dass über diese Stimulation im Hirnstamm und über den Hirnstamm dann in verschiedene Hirnregionen der Stoffwechsel von diesen Botenstoffen verändert wird, und zwar derart, dass die Hirnerregbarkeit vermindert wird. Das hängt aber nicht steht nicht in Zusammenhang mit einer Aktivierung des Parasympathikus. Der Parasympathikus ist ja ein Teil des Nervensystems, der Atmung, Kreislauf und die Herztätigkeit und auch die Verdauung reguliert.
Genau, und es ist quasi tatsächlich auch, es wäre die falsche Richtung, oder? Weil eigentlich ist ja die Parasympathikuswirkung geht ja vom Gehirn aus in den Körper, dieser beruhigende Effekt. Ja. Und die Vagusnervstimulation geht ja eigentlich den anderen Weg. Ne? Wir stimulieren am Hals den Vagusnerv und bewirken damit was im Gehirn.
Ja, ja. Genau.
So, und noch eine Frage zu einer besonderen Therapieform, nämlich zu ketogenen Diäten. Was sind ketogene Diätformen und was haben die mit Epilepsie zu tun?
Also das sind besondere Diäten, die sich dadurch auszeichnen, dass man so eine Art Fastenzustand im Körper erreicht oder eine sogenannte Ketose. Was bedeutet das? Man gibt dem Körper sehr viel Energie aus Fetten. Also wir schätzen so, dass man bei solchen ketogenen Diätformen 60-90% der Nahrungsenergie aus Fetten aufnehmen muss. Und dann kann man noch einen kleineren Teil über Eiweiße bzw. Proteine aufnehmen und nur einen ganz kleinen Teil über Kohlenhydrate, Zucker, Stärke und solche Dinge. Das heißt, sehr fettreich und wenig Kohlenhydrate. Und das ist für erwachsene Patientinnen und Patienten außerordentlich schwierig, das dauerhaft durchzuhalten, weil man tatsächlich von morgens bis abends 7 Tage die Woche eben diese besondere Ernährungsform durchhalten muss. Denn nur dann bleibt der Körper und die Leber in dieser Stoffwechsellage, wo solche Ketonkörper produziert werden, und die verursachen über verschiedene Wege eben eine Besserung der Anfallskontrolle.
Wenn du sagst, für Erwachsene ist das schwierig, impliziert das ja, dass es für Kinder leichter ist. Und ich habe das schon öfter gehört und frage mich, wieso ist das für Kinder leichter?
Also es geht in der Regel um kleinere Kinder, die man in ihrer, ich sag mal, in ihrem Lebensumfeld besser kontrollieren kann als Erwachsene. Mhm. Und das sind häufiger auch Kinder mit schweren sogenannten epileptischen Enzephalopathien, also die außerordentlich schwere Erkrankung haben, die man entweder beispielsweise füttert oder denen man Dinge vorsetzt, die dann gegessen werden müssen, weil es nichts anderes gibt. Bei Erwachsenen, da sind die Freiheitsgrade der Nahrungsmittelaufnahme noch relevant höher. Das ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Punkte. Was bringt die ketogene Diät? Also es gibt eine Form, die sogenannte modifizierte Atkins-Diät, die auch Erwachsene durchhalten können. Und ich habe auch eine Handvoll von Patientinnen und Patienten, die das erfolgreich durchführen und durchhalten. Und was ist zu erwarten? Also etwa jeder dritte Erwachsene reagiert auf diese modifizierte Atkins-Diät mit einer relevanten Verminderung der Anfallshäufigkeit.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren, relevant?
Ja, so mindestens 50% weniger Anfälle.
Das ist relevant, ja.
Ja, also bei Kindern mit schweren Epilepsien und bei der strengen Form der ketogenen Diät geht man sogar davon aus, dass bis zur Hälfte anfallsfrei werden über eine bestimmte Zeit. Bei Erwachsenen ist diese strenge ketogene Diät wahrscheinlich nicht durchhaltbar. Mhm. Also es ist eine besondere Diätform, die wir nur bei Erwachsenen mit schwer behandelbaren Epilepsien empfehlen, weil häufig kommt die Frage, was kann ich selber machen, kann ich auf meine Ernährung achten? Und da wäre mein Tipp, auf keinen Fall beginnen Sie eine modifizierte Atkins-Diät, sondern konsumieren Sie mit Maß diverse Dinge, die Ihnen Freude machen.
Ja, zum Schluss gibt es noch 3 Fragen, bei denen es mir nicht gelungen ist, die woanders einzusortieren. Die erste Frage ist, gibt es für Laien gut verständliche Informationen zur Vererbbarkeit von Epilepsien? Also offenbar gibt es da Informationslücken bei den Patienten. Welche Rolle spielt die Vererbbarkeit von Epilepsien überhaupt?
Ja, das hängt von der Form der Epilepsie ab. Wenn man von den sogenannten genetischen generalisierten Epilepsien spricht, die früher idiopathische generalisierte Epilepsie genannt wurde, dann wissen wir, dass das Risiko, diese an die Nachkommen zu vererben, so 5-7% hoch ist. Also das Risiko der Kinder ist dann höher als in der Allgemeinbevölkerung, aber auch nicht 50% oder ähnliches. bei Menschen, die schwere Epilepsien haben, die auf eine Veränderung in einem Gen zurückzuführen ist, dann kann das Risiko 50% betragen, dieses an die Nachkommen weiterzugeben. Gut verständliche Informationen zur Vererbbarkeit von Epilepsien sind mir jetzt nicht bekannt. Es gibt ja Bücher zu Epilepsien und verschiedenen Aspekten, aber einen Literaturtipp habe ich jetzt leider hierzu nicht.
Und am besten spricht man mit seinem behandelnden Arzt oder der Ärztin darüber, oder?
Ja, vor allen Dingen hängt das davon ab, welche Epilepsieform vorliegt bei fokalen Epilepsien, die erworben sind, beispielsweise durch Hirntumoren oder Entzündungen, ist das Risiko, dass man das vererbt, gegen null. Mhm. Also ja, das hängt von der individuellen Konstellation ab.
Aber da, wo tatsächlich ein Vererblichkeitsrisiko vorliegt und vielleicht tatsächlich Kinderwunsch im Raum steht, da werden Ärzte das auch thematisieren, oder?
Das gehört auf jeden Fall zur allgemein üblichen Beratung.
Ja. Ein weiteres Thema, was auch in Richtung Beratung geht, hat Marisa bei uns am Scharfe Welle Podcast-Stand uns hinterlassen. Und zwar die Frage, warum sind die Aussagen zum Fahrverbot so unterschiedlich?
Das ist auch eine wichtige Frage, die uns auch jeden Tag beschäftigt. Wir sprechen ja kein Fahrverbot aus. Wir sind ja nicht die Staatsanwaltschaft oder die Polizei, sondern wir klären über die bestehende Vereignungsverordnung auf. Und dies vom Gesetzgeber durch Beratung oder nach Beratung durch Expertinnen und Experten aufgestellt worden. Und die Aussagen zur Fahreignung sollten eigentlich nicht unterschiedlich sein, denn die Kriterien sind ganz klar definiert. So kann die Fahreignung 3, 6 oder 12 Monate eingeschränkt sein, je nach Konstellation. Und das müsste eigentlich in jeder Form der Interpretation gleich sein durch die verschiedenen Ärztinnen und Ärzte. Wahrscheinlich ist mit der Frage hier gemeint, warum gibt es so eine große Bandbreite zwischen 3 und 12 Monaten? Und das hängt eben davon ab, dass wir aus verschiedenen Beobachtungsstudien wissen, dass das Risiko, dass wieder Anfälle auftreten, je nachdem, ob ein Auslöser klar benannt werden kann, ob eine Epilepsie vorliegt oder jemand eine akute Hirnstörung hatte, die dann wieder nach einer Zeit ausgeheilt ist, vorliegen kann. Und davon hängt eben die Einschränkung der Fahreignung ab.
Ja, und zum Schluss haben wir noch eine Frage, einen O-Ton von Simon, ein ganz junger Besucher bei uns beim Bonner Epilepsie-Forum, der etwas zum Thema Schlafentzug wissen möchte. Und was er fragen möchte, hören wir uns jetzt mal an.
Ich bin der Simon und ich hätte eine Frage dazu, was eigentlich geregelter Schlaf ist. So, es wurde vorhin in unserer Veranstaltung gesagt, dass junge Menschen immer, also oftmals dann auch ihre Tabletten nicht nehmen, um extra Alkohol zu trinken oder um auch Drogen zu nehmen. So, ich persönlich habe dies noch nie gemacht, aber jetzt ist wirklich mal die Frage, was ist ein geregelter Schlafrhythmus? Wie viele Stunden sind das?
Ja, Rainer, was ist geregelter Schlaf? Ist vielleicht auch für jeden interessant.
Ja, das ist die Schlafdauer, die dazu führt, dass man morgens erholt erwacht. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die brauchen nur 5 Stunden Nachtschlaf und wachen dann morgens erholt und frisch auf. Und andere brauchen 12 Stunden und sind erst dann frisch und erholt. Das ist also sehr individuell. Manchmal kriegt man das erst raus, welcher Schlaftyp man ist, wenn man längere Zeit im Urlaub ist oder ohne Tätigkeit, ohne diese sozialen Zwänge, dass man zu einer gewissen Uhrzeit aufstehen muss. Und es gibt ja auch verschiedene Schlaftypen. Es gibt die Leute, die lieber abends und nachts schlafen und andere schlafen lieber tagsüber und sind eher nachtaktiv. So unterschiedlich ist das. Also regelmäßiger oder genug Schlaf ist der Schlaf, den Sie brauchen, um frisch und erholt zu sein. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein von der Dauer.
Ist denn deine Erfahrung, also das, was Simon ja gerade so ein bisschen impliziert hat oder gesagt hat, ja, es wird den jungen Leuten vorgeworfen, ne, nicht konsequent genug zu sein mit der Medikamenteneinnahme und feiern zu wollen. Ist das auch deine Erfahrung mit deinen Patienten, dass dieses Thema wenig Schlaf, Alkohol, Medikamente nicht nehmen, tatsächlich bei den jungen Leuten stärker ist oder kann man das eigentlich gar nicht so am Alter festmachen?
Ja, das wird schon häufiger mal von jüngeren Leuten berichtet, von jungen Frauen, jungen Männern, die eben in dem Alter sind, wo sie sich körperlich und sozial eben ausprobieren und verschiedene Dinge machen und auch es eben die Zeit ist, wo man auch mal nachts gesellig zusammen sein möchte. Und da kommt das eben häufiger vor. Das geht halt miteinander einher, dass man eben, wenn man auf eine Party geht oder in die Disco, dann ist das in der Regel mit Alkoholkonsum und fehlendem Schlaf assoziiert oder hängt damit zusammen. Das ist schon häufiger so. Und da ist immer meine Empfehlung, wenn man das denn wirklich machen möchte und diese Risiken kalkuliert eingeht, dann sollte man zumindest das so arrangieren, dass wenn man dann schlafen geht, dass jemand Bescheid weiß, dass man jetzt zu Hause ist und im besten Falle, wenn man schon alleine wohnt, eben nach solchen Abenden eben nicht alleine schläft, zum Beispiel mit einem Kumpel oder mit Freund, Freundin dann in einem Zimmer, in einem Bett schläft.
So. Wir haben wirklich sehr viele Fragen besprochen und das zeigt ja im Prinzip, wie ergiebig diese Veranstaltung war. Einerseits in der Fragestunde, in den Vorträgen sind viele Fragen ja tatsächlich auch erst entstanden und wie groß das Bedürfnis von Betroffenen und ihren Angehörigen auch tatsächlich ist, mal eben zusammenzukommen und diese Fragen stellen zu können. Was ist dein Fazit von der Veranstaltung Bonner Epilepsie Forum?
Also mir als Mitorganisator und Teilnehmer hat es wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Es kamen tolle Diskussionen zustande. Wir hatten schöne, offene Fragen. Wir haben miteinander gelacht. Wir haben Dinge vielleicht besser verstanden. Für mich ist das auch immer ein guter Anlass, Dinge zu vertiefen, die vielleicht so gerüchteweise kursieren. Und es macht mir viel Freude, diese Dinge hoffentlich in gut verständlicher Art und Weise zu erklären. Also ich freue mich auch wieder auf unser viertes Bonner Epilepsie-Forum, dann in 2 Jahren im Herbst wieder. Und würde mich auch freuen, wenn Sie auch diesmal wieder teilnehmen und es Ihren Freundinnen, Freunden, Bekannten sagen und dafür Werbung machen.
Ja, der Termin steht noch nicht fest, ne? Deswegen werden wir dann rechtzeitig bekannt geben, wird auf unserer Homepage auf jeden Fall zu finden sein, vermutlich auch über den Landesverband NRW der Deutschen Epilepsievereinigung verbreitet werden. Und dann freuen wir uns, Sie dann wieder bei uns live vor Ort begrüßen zu dürfen. Es ist ja auch schön, wenn man sich mal sieht. Und ich denke, wir werden dann auch wieder eine Podcast-Folge produzieren und von der Veranstaltung berichten.
Sehr gerne.
Super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.